Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Thema unserer Sendung heute ist das unerhörte Vorgehen der Türkei gegen die kurdische Provinz Afrin in Nordsyrien. Seit Ende letzter Woche ist Nordsyrien nun erneut Schauplatz eines völkerrechtlichen Verbrechens geworden. In einem Akt einseitiger militärischer Aggression hat die Türkei kurdisches Gebiet in Nordsyrien zunächst mit Artilleriebeschuss, mit Bomben aus über 70 Kampfjets und nun auch noch mit Panzern und Bodentruppen angegriffen. Dies ist nicht nur eine Grenzverletzung des immer noch existierenden Staates Syrien, sondern vor allem auch ein willkürlicher Überfall auf ein bis dahin inmitten des Kriegschaos im Nahen Osten noch friedliches Gebiet, in dem neben Kurden auch andere Bevölkerungsgruppen unter einer basisdemokratischen autonomen Selbstverwaltung gleichberechtigt miteinander leben. Wegen seiner alternativen Gesellschaftsform ist dieses Gebiet auch unter dem Namen Rojava bekannt. Es erstreckt sich angrenzend an die türkische Südgrenze auf einer Strecke von etwa 1000 Kilometer von West nach Ost im Staatsgebiet von Syrien. Der brutale türkische Angriff, der die Welt alarmieren müsste, hat zwar jetzt nur die westliche der dortigen drei kurdischen Provinzen, die Provinz Afrin, zum Ziel. Erklärte Absicht Erdogans ist es aber, das gesamte mehrheitlich kurdisch bevölkerte Gebiet an der südlichen Grenze der Türkei unter seine Kontrolle zu bringen. Die Rechtfertigung seines Völkerrechtsbruchs ist die simple Behauptung, die Kurden seien Terroristen und müssten deshalb vernichtet werden. Diese Kurden waren es aber, die als Kämpfer und Kämpferinnen der JPG und JPJ mit ihrem heldenhaften Einsatz nicht nur Kobane befreit haben, sondern die auch später den wichtigsten Beitrag bei der Vernichtung des IS, der wahrhaft terroristischen Organisation des Islamischen Staates, geleistet haben. Nun sollen sie plötzlich selber Terroristen sein? Über die Lage vor Ort ist derzeit noch wenig bekannt. Ebenso wird noch spekuliert über die Hintergründe des Überfalls. Ich habe heute am Telefon Maike Nack aus Berlin, eine Frau, die aus ihrer Arbeit für eine kurdische Frauenstiftung mit den Verhältnissen dort gut vertraut ist. Hallo Maike, vielleicht könntest du dich zuerst kurz vorstellen mit deiner Arbeit in deiner Stiftung und den Verbindungen zu Rojava.
Ich habe selber ein Jahr lang in Rojava gelebt. Meine Arbeit dort war die Teilnahme an den Arbeiten der Stiftung der Freien Frauen in Rojava. Das ist eine Stiftung, die gegründet wurde, um Frauen und Kinder in ihrer Selbstbestimmung und einfach auch in ihren Projekten und Plänen zu unterstützen. Also vor allem Frauen natürlich. Und damit eben auch in dem Kampf zu unterstützen, eine freie, emanzipierte Gesellschaft aufzubauen. Gleichberechtigt und da haben wir sehr viel unterschiedliche Projekte organisiert.
Und auf die Weise bist du natürlich jetzt auch mit den Verhältnissen dort vertraut. Und hast du Neuigkeiten von dort oder beziehst du sie auch nur aus den Medien hier?
Nein, also ich stehe natürlich im täglichen Austausch mit den Frauen vor Ort, mit meinen Freunden, mit denen wir die Arbeit noch zusammen organisiert haben. Die Situation im Moment ist halt einfach recht bedrohlich, vor allem weil es ja auch wenig Widerstand gegen diese Situation, also Widersprüchlichkeiten von Regierungsseiten aus gibt. Die Angriffe auf Afrin halten weiter an. Es sind mittlerweile auch Angriffe auf Selekani, Dedik, Dilbesir, Amude und auch Kamışlu hinzugekommen. Dazu hat der türkische Staat extra die Mauer, die er gebaut hat, die 3 Meter hohe Mauer, daraus Teile entnommen und zur Seite geschafft. Afrin ist umzingelt, also da, er hat halt versucht, Afrin zu umzingeln und so eben von verschiedenen Seiten nach Afrin reinzugehen, und es haben ja auch Deals stattgefunden, um halt bestimmte Dörfer und Städte in die Hände der Türkei zu bekommen. Also so wie das früher schon mit Jarabulus, Bab und Azaz stattgefunden hat, gibt es jetzt zum Beispiel ja den Deal um Idlib, und es wird sich eben auch bemüht, noch mehr Deals zu machen.
Ja, ich möchte noch mal fragen. Ich habe aus den Nachrichten gehört, dass es kurdischen Kämpfern gelungen ist, auch schon wieder Dörfer von der türkischen Besatzung zu befreien.
Ja, das ist richtig. Also es hat vor drei Tagen hat es den Versuch gegeben, der türkischen Armee, also den Bodentruppen in nach Afrin reinzukommen, reinzugehen und sozusagen auch Erde zu bekämpfen. Das ist ihnen nicht geglückt. Also sie sind zwar erstmal reingegangen, konnten aber zurückgeschlagen werden seitens der Verteidigungskräfte. Das heißt, dieser erste Besatzungsversuch hat nicht funktioniert. Die meisten Angriffe im Moment sind vor allem aus der Luft. Es gibt unterschiedliche Angaben, wie viele Flugzeuge im Moment über die Region seitens der Türkei fliegen. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber also wird halt versucht, vor allen Dingen aus der Luft die Region zu beschießen. Es sind mehrere Dörfer beschossen worden. Dörfer Falje, Kurdo, Cilbir in der Region um Afrin. Und was besonders tragisch ist, ist, dass in dem Dorf Cilbir 33 zahlreiche Familienangehörige einer Familie ums Leben gekommen sind. Also 8 Familienangehörige einer Familie ums Leben gekommen sind. Und damit einfach merkt man, dass es einfach versucht wird, dort vor Ort auch die Zivilisten in keinster Weise zu schützen, sondern eben genauso anzugreifen, wie eben auch die militärischen Stationen angegriffen werden. Es hat eine Bombardierung gestern und vorgestern in Sedekani gegeben, der YPG, YPJ, also YPG, YPG-Stellungen. Die sind angegriffen worden mit Luftbombardierungen. Es hat jetzt in Amude 9-mal Bombardierungen gegeben. Das heißt, dieser Krieg weitet sich auch aus. Es geht gar nicht mehr nur um Afrin, beziehungsweise es geht eben auch um die Bedrohung der anderen Regionen dort. Da merkt man einfach, dass es wirklich, dass das, was sozusagen Erdogans Position an sich bedeutet, also mit diesem Krieg eben Erfolg erringen zu müssen, um seine Vormachtstellung auch beizubehalten, dass er eben auch in diesem Krieg gewillt ist, genau diese Konsequenz durchzuführen.
Tja, nachdem der IS erfolgreich geschlagen ist, zumindest zunächst mal in der Region, ist Erdogans Hoffnung darauf, dass der IS die Kurden bekämpfen würde, jetzt zerschlagen und er muss selbst eingreifen. Er hatte ja den IS tatsächlich, die wirkliche Terrororganisation hatte er ja tatkräftig unterstützt, wie wir nachträglich auch wissen. Und mittlerweile muss er nun selbst handeln, um seinen Krieg gegen die Kurden fortzusetzen. Und wir wissen ja auch, dass es kein Krieg gegen irgendeine Terrororganisation ist, sondern dass es gegen die Kurden im Ganzen geht. Der Krieg innerhalb der Türkei, den hatte er wieder angefacht vor den Wahlen, um seine Wahlergebnisse zu verbessern. Und anschließend führt er ihn jetzt weiter. Aber das ist eine neue Dimension außerhalb der Grenzen der Türkei. Und wie du sagst, er beschränkt ihn ja noch nicht mal auf militärische Aktionen, sondern es gibt auch schon Massaker an Zivilisten.
Genau, also man merkt halt bei ihm eindeutig, dass er, also das eine ist, also es gibt ja viele, die zum Beispiel auch gesagt haben, okay, während der Friedensverhandlungen gibt vielleicht eine Möglichkeit, dass er sich bewegt, dass er doch auf den demokratischen Kurs sich einlässt, aber eigentlich gerade bei den Offenbarungen durch die Mitgefangenen der Guerilla, also den HPG-Kräften, der kurdischen Guerilla, ist halt deutlich geworden, dass er eigentlich kontinuierlich seinen Krieg gegen die Kurden weitergeführt hat, sowohl gegen kurdische Abgeordnete, aber eben auch gegen die Zivilbevölkerung zunehmend versucht hat, sie zu kriminalisieren. Die ganzen Verhaftungen, die halt in den letzten Jahren stattgefunden haben, also auch schon vor dem Putsch, haben ja unglaublich viele Verhaftungen stattgefunden, regelmäßig im Rahmen des KCK-Verfahrens und anhaltend, aber eben dann eben nach dem Putsch, dem sogenannten Putsch, hat es halt mal zahlreiche Verhaftungen gegeben. Also das heißt, insgesamt merkt man einfach sehr deutlich, dass er seinen Kurs weiterführt und der wird auch in dieser Klarheit nochmal deutlich, gerade was dieser Krieg anbelangt, weil es gibt ja schon Kritikpunkte auch an seiner Politik, auch internationale Kritikpunkte an seiner Politik, nach meiner Meinung noch nicht hart genug oder verschärft genug, also was ja auch viele Organisationen zum Beispiel aus der Region Afrin bzw. Rojava Nordsyrien selber zur Sprache gebracht haben. Aber das, was nochmal wirklich deutlich geworden ist, dass er versucht halt nicht nur ein Diktator zu sein, sondern dass es ihm tatsächlich auch darum geht, die kurdische Bevölkerung zu vernichten.
Vielleicht darf ich dich nochmal unterbrechen. Ich habe noch eine Frage speziell jetzt zu Rojava. Es gibt natürlich zwei kurdische Gebiete. Eine im Irak, das ist eine westliche Demokratie mit Zügen schon Korruption und auch Problemen, die wir kennen. Aber Rojava ist eine andere demokratische Form und sie ist deshalb Erdogan und auch anderen Ländern in besonderem Maße ein Dorn im Auge. Kannst du dazu noch mal was sagen?
Ja, ich würde aber trotzdem gerne noch was dazu sagen, weil ich denke, es gehört halt alles zusammen. Mhm. Also man kann es so nicht voneinander trennen. Also das war ja der Punkt, den ich gerade schon angefangen hatte. Also was ja früher in den 90er Jahren stattgefunden hat, war vor allen Dingen in der Türkei eine Zerstörung von kurdischen Dörfern. Mit der Revolution in Rojava, der Grenzschließung seitens der Türkei zu Nordsyrien, also was ja hauptsächlich das Territorium von Rojava ist, hat es halt einhergehend eben auch ein unglaublicher Angriff auf die Bevölkerung in der Türkei selber gegeben. Das heißt, wir erinnern uns an Cizre, wo die Menschen in den Kellern verbrannt worden sind und die Stadt zerstört worden, großen Teilen zerstört worden ist, in Şırnak. Die ganze Stadt ist dem Erdboden gleichgemacht, bis hin, dass sie den Schutt weggeräumt haben, dass die Menschen sich nicht dort ansiedeln können. Aber sowieso auch am Anfang in Diyarbakir, also auf Kurdisch Ahmet, im Stadtteil Sur. Und es hat ja am Anfang eine sehr starke solidarische Unterstützung der kurdischen Bevölkerung aus dem Norden zu Rojava gegeben. Und genau diese gegenseitige Bestärkung von Selbstorganisiertheit, von demokratischen Strukturen, sowohl in der Türkei als auch in Rojava, wollte gerne Erdogan mit diesen Angriffen auf die Bevölkerung in der Türkei zerstören und kaputt machen. Als er dann eben gemerkt hat, dass sich ähnliche Strukturen um Schengal, aber auch in Südkurdistan, also im Nordirak, entwickeln, hat er dort eben auch genau zu diesen Maßnahmen gegriffen, zu versuchen, dort die Situation zu destabilisieren, sowohl mit mehreren Angriffen als auch mit verschiedenen Deals mit der Barzani-Regierung. Und ich denke, dass das Referendum, oder es ist halt auch bekannt, dass Erdogan und Barzani eng zusammengearbeitet haben. Barzani war häufiger zu besuchen, eben auch in der Türkei, zu Gesprächsbesuchen in der Türkei und hat sich dort mit Erdogan getroffen. Das heißt, auch in Nordirak ist es so gewesen, dass er halt dort versucht hat, einfach die Situation zu destabilisieren und Wege, die vielleicht sowohl in demokratische Struktur, Selbstbestimmtheit sich entwickeln können von der Bevölkerung dort vor Ort, die eben kaputt zu machen, systematisch auch. Also es ist ja auch immer noch so, dass es zahlreiche Panzereinheiten in Nordirak gibt, die dort eben auch versuchen, oder wenn es wieder eine Erstarkung der kurdischen Freiheits- und Demokratiebewegung gibt, dass eben er dort auch wieder die Angriffe machen würde. Jetzt in Rojava ist sozusagen das dritte Gebiet, wo er natürlich eine große Befürchtung hat. Also es war auch notwendig, diese drumherum Solidarität erstmal abzuschneiden, um eben diesen Angriff auf Afrin oder Angriff in die Region zu gewährleisten, weil er davon ausgeht, dass es eine Schwächung der Region wäre. Das müsste man nochmal anders bewerten, aber weil er eben davon ausgehen würde, dass es eben eine Schwächung dieser Region wäre. Und diesen Krieg, den führt er, wie gesagt, sehr umfangreich, sowohl militärisch, medial und psychologisch, also gar nicht nur militärisch. Er versucht sehr stark eben auch medial und psychologische Instrumente zu nutzen, um dort eben diesen Krieg auch durchzubekommen und auch gegenüber der Bevölkerung in der Türkei zu legitimieren.
Ja, das vor allen Dingen, und die Kurden zu diffamieren. Es geht ja eigentlich um, bei der kurdischen Bewegung, Freiheitsbewegung, von der du sprichst, geht es ja eigentlich um die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, die überall und international als Terrororganisation verunglimpft wird. Sie wird diffamiert. Das ist aber natürlich auch eine diplomatische Angelegenheit. Wir hatten in Deutschland ja, ich glaube, in 2016 schon mal eine Petition im Bundestag, die auch in Gang kam, wo es durchaus Chancen hatte, diese Terrorbezeichnung von der PKK aufzuheben, also sie unter schlagkräftigen Beweisen da auch zu entlasten. Aber dann kamen politische Ereignisse dazwischen, die das dann wieder verhindert haben, wo das einfach abgebrochen wurde, dieses Verfahren. Aus diesem Grunde ist es dann auch immer noch der Fall, dass auch in der Bundesrepublik die PKK eine Terrororganisation genannt wird, weil Erdogan das so will. Diese PKK ist aber eigentlich die kurdische Bewegung, die Freiheitsbewegung. Sehe ich das richtig?
PKK ist ja erstmal eine militante Bewegung, eine Kaderstruktur, die als Guerilla in den Bergen existiert. Zagros-Gebiet in Kandil, in den Medienbefreiungsgebieten existiert. Und dort eben als Guerilla-Bewegung sich immer gegen die repressiven Strukturen des türkischen Staates, aber eben auch aller anderen vier Staaten, unter die Kurdistan aufgeteilt wurde, sich gestellt hat und eben auch die versucht hat, die Bevölkerung gegen diese Repressionen zu schützen mit ihren Aktionen. Zudem ist sie eben auch eine ideologische Organisation, also oder gibt es der PKK nahestehende ideologische Organisation. Und ich denke, das, was tatsächlich sicherlich auch am meisten bekannt ist, sind eben die Gedanken von dem Vorsitzenden Abdullah Öcalan, der ja sowohl das Konzept der Frauenbefreiungsideologie entwickelt hat, aber eben auch das Konzept des demokratischen Konföderalismus.
Und das ist nicht mehr eine sozialistische, kommunistische Idee, sondern ist jetzt eine neue Wendung, eine ganz andere Alternative.
Naja, ich würde nicht sagen, dass es was Neues ist, sondern ich würde eher sagen, dass sozusagen Erfahrungswerte aus allen linken, revolutionären Bewegungen in diese Idee auch mit reinspielen. Das ist ja gerade das Besondere an dieser Auseinandersetzung, auch darum, wie kann denn ein demokratischer Konföderalismus aussehen, dass einfach sehr viel darüber nachgedacht wird, was sind denn die Erfolge und Errungenschaften von kommunistischen, sozialistischen, anarchistischen, feministischen Bewegungen, anderen Bewegungen wie nationalen Befreiungskämpfen, die stattgefunden haben, oder eben auch die Proteste oder die Reorganisierung zum Beispiel von First Nation oder indigenen Völkern. Also da gibt es schon eine sehr starke Auseinandersetzung einfach mit insgesamt Bewegungen, die auf Selbstbestimmung abzielen und die eben auch revolutionäre Gedanken in sich haben.
Ja, aber auch Einflüsse von amerikanischen Anarchisten, Bukskin und ähnlichen. Nicht? Also da ist ja viel Neues eingeflossen. Vor allen Dingen ist aber ganz neu auch die Idee, wie wichtig die Emanzipation der Frau für eine neue Gesellschaftsordnung ist.
Ja, genau. Also das hat es ja in feministischen Bewegungen auch immer gegeben. Also zum Beispiel zu sagen, eine Frauenbefreiung ist notwendig. Aber was halt das Besondere an dieser Bewegung ist, ist, dass sie einfach versucht, jede Art von Ausbeutung und Unterdrückung zu überwinden. Und da ist natürlich die Befreiung vom Patriarchat und vom patriarchalen Gedanken oder von patriarchaler kapitalistischer Unterdrückung, die eben auf Ausbeutung basieren, relevant, also so oberstes Gebot, und dazu gehört eben die Frauenbefreiung und damit aber auch darüber hinausgehend eigentlich die Befreiung der Gesellschaft von patriarchaler Mentalität. Also das heißt, in der kurdischen Bewegung gibt es zum Beispiel die Theorie der Loslösung von allen patriarchal-kapitalistischen Mentalitäten, und die Frauenbefreiung hat auf jeden Fall da drin auch die größte Dynamik und die größte Kraft, weil sie auch am ehesten erkennt, was das Ausmaß und die Dimension von patriarchaler Kultur ist. Und insofern eben dort auch den stärksten Kampf führt. Und das ist ja genau das, was in Rojava auch aufgebaut worden ist. Und was auch das Spannende ist, zu beobachten, zu sehen, dass es auch viele Menschen rückmelden, also dass sie das unglaublich finden, was eben gerade auch im Rahmen der Frauenbefreiung in Rojava alles entstanden ist. Also das heißt, dass es eigentlich keine Entscheidung gibt in ganz Rojava, die ohne die Frauenbewegung gefällt werden kann, dass in allen Bereichen eine autonome Frauenorganisierung stattfindet, dass die erst ihre Versammlung machen und dann halt in die gemischten Strukturen gehen und damit eben auch viele Dinge gewährleisten, die genau dem Freiheitsgedanken entsprechen und dem patriarchalen kapitalistischen Gedanken entgegenwirken.
Ja, wenn ich das richtig höre, was du sagst, dann heißt es ja auch, dass Öcalan die Idee hat, dass Kapitalismus und patriarchalische Strukturen eigentlich miteinander verknüpft sind und dass man dem Kapitalismus nur entgegenwirken kann, indem man eben patriarchalische Strukturen aufhebt. Und der Fehler früher sozialistischer Ansätze in der Sowjetunion zum Beispiel oder anderswo war eben auch, dass dabei die Frauenemanzipation nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Es scheint also keine wirkliche Alternative zum Kapitalismus zu geben ohne Frauenbefreiung.
Ja, genau, das ist der Ansatz, den die Bewegung hat.
Dann würde ich doch gerne doch jetzt nochmal zurückkommen auf den Alltag in den Rojava-Gebieten. Auf das, was eigentlich dabei herauskommt, wenn man solche Ideen verwirklicht und wie dann so der Alltag aussieht. Die autonome Selbstverwaltung, basisdemokratisch und hierarchiefrei. Wie funktioniert das?
Naja, das macht natürlich so eine Gesellschaft erstmal sehr lebendig und das ist auch genau das Spannende dabei. Es gibt unglaublich viel Diskussion, also es wird auf allen Ebenen diskutiert in Rojava und einfach auch alle Themen des Zusammenlebens werden sich vorgenommen, sich dazu gebildet, diskutiert und damit eben auch überlegt, wie kann eine Alternative aussehen. Also es ist wirklich in der Hinsicht, ob es jetzt das Rechtswesen anbelangt oder was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit und wie kann das mit Rechtswesen umgesetzt werden, was bedeutet Frauenbefreiung, wie kann das in den Strukturen, aber eben auch in den Ideen umgesetzt werden. Was bedeutet Selbstverteidigung? Wie schnell entsteht auch die Gefahr? Oder was sind die Gefahren zum Beispiel, was natürlich einfach auch gegeben ist aufgrund der schwerwiegenden Angriffe? Was ist der Unterschied zwischen Rache nehmen oder einer Selbstverteidigung beziehungsweise eines Schutzes der eigenen Bevölkerung, das zu gewährleisten? Was kann eine alternative ökologische Ökonomie bedeuten? Was ist eine demokratische Bildung, die nicht vom System vorgegeben ist, sondern die tatsächlich auch solchen Freiheitsgedanken entspricht. Also das sind tatsächlich sehr viele Diskussionen, die dort vor Ort stattfinden. Und praktisch sieht es so aus, dass die Grundlage dafür die Kommune ist. Das ist sozusagen ein Straßenzug, in dem sich die Menschen erstmal auf lokalstem Level organisieren.
Das heißt, sie finden sich zusammen und diskutieren. Da gibt es, wie sieht das aus? Ist es so eine Art Straßenrat oder so?
Genau, ja. Also so, das könnte man als solches bezeichnen. Es wird halt der Begriff Kommune verwendet in Rojava dafür. Das sind meistens so 200 bis manchmal auch 700.000 Menschen, die da zusammenkommen. Je nachdem, wie gut die Menschen organisiert sind und die einfach miteinander diskutieren. Und dann gibt es in diesen Straßenzügen natürlich einfach verschiedene Ethnien, verschiedene Sprachen, verschiedene Religionen auch, die da häufig vertreten sind. Das heißt, es ist notwendig, sowohl sich kennenzulernen über die jeweiligen Hintergründe der Menschen, auch was zu verstehen oder zu lernen und das zu begreifen und dann daraus eben auch eine gemeinsame Zukunft zu entwickeln. Ja, das ist sehr spannend. Dann gab es die große Problematik mit dem, also was macht man zum Beispiel, wenn es Menschen gibt, die sich in dieses System nicht eingliedern wollen? Das war teilweise auch sehr schwierig, Menschen mit einzubeziehen, die vielleicht in den Anfangszeiten das auch abgelehnt haben. Also dazu einzuladen, ihren Raum auch in diesem basisdemokratischen Modell zu sehen, das ist mittlerweile sehr gut gelungen, also auch, weil es viele Vorzüge gibt von diesem Modell. Also wenn man daran halt teilnimmt, weil man dann einfach seine eigenen Vorschläge, seine eigenen Ideen ja auch einbringen kann.
Ich habe gehört von einem Fall, das ist vielleicht ja auch zu verallgemeinern, wo Privatbesitz zum Beispiel nicht enteignet wird, aber manchmal dann auch freiwillig eingebracht wird in die Gemeinschaft. Und auch solange vielleicht ein Haus noch nicht enteignet ist und Miete noch gezahlt wird, dann zumindest einigt man sich gemeinschaftlich über die Höhe der Miete. Interessant ist, dass es keine gewaltsame Enteignung gibt, wie man das so von Sozialismus erwartet.
Ja, genau. Also ich meine, es gibt ja teilweise auch in anderen politischen Modellen oder gesellschaftlichen Modellen gibt es ja auch Zwangsenteignungen. Und also Zwangsenteignungen finden nicht statt. Was natürlich auch unterstützend ist, ist, dass einfach es unglaublich viele Ländereien gibt, die früher dem Staat gehört haben, also dem Assad-Regime oder dem Regime, dem syrischen Regime gehört haben und die jetzt eben von der lokalen Verwaltung in den Dienst der Kommunen oder auch Räte gestellt werden, um dort einfach zu gucken, was gibt es an Bedarf, also was ist notwendig. Es gibt natürlich den Bedarf, einfach eine Selbstversorgung zu organisieren, wie den meisten ja bekannt ist. Es gibt das Embargo gegen Rojava, das sowohl mit dem Mauerbau seitens der Türkei wesentlich verschärft hat, aber eben auch vom Nordirak oder der kurdischen Autonomieregion ja auch schon seit anderthalb Jahren, zwei Jahren sehr massiv verstärkt wurde. Also das heißt, dass es kaum noch die Möglichkeiten gab zu handeln, beziehungsweise nur noch unter einem Wahnsinnsanstieg von Preisen. Und da war es den also der demokratischen Bewegung von Nordsyrien, Tebdem und auch Kongressdar, der Frauenbewegung, war es einfach wichtig, dass insbesondere eine Selbstversorgung organisiert wird. Das heißt, jede Kommune hat zum Beispiel auch ihr eigenes zugeteiltes Land und im Rahmen der Kommune oder innerhalb der Kommune kann dieses Land eben gemeinsam bestellt werden und dann eben auch geguckt werden, wie kann das verteilt werden unter den Teilnehmerinnen der Kommune. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, wie man einfach Repressionsmaßnahmen wie Embargo ins Leere laufen lassen kann und eigentlich das sogar wieder zu einem großen Fortschritt auch geführt hat, dass ein ganz anderes Bewusstsein über eine lokale Ökonomie, auch eine ökologische Ökonomie, weil sie einfach keine groß angelegte Monokultur ist, sondern natürlich eine auf kleinen Flächen auch eine Vielfalt an Anbaukultur vorhanden ist. Und so wandelt sich eben auch die ganze Gesellschaft und das Bewusstsein der Gesellschaft dort in der Region.
Das Wichtige ist ja auch, dass das kapitalistische Profitdenken dabei rausgenommen wird aus den Überlegungen, aus dem Bewusstsein überhaupt der Menschen, sondern dass es einfach darum geht, menschenwürdig zusammenzuleben. Und das ist auch in größeren Gemeinschaften offenbar möglich, wie das Projekt oder Experiment Rojava zeigt. Wie lange existiert Rojava schon und wie groß sind die Gebiete, in denen es praktiziert wird?
Im Prinzip seit Rückschlagung des IS in der Region und eben auch...
Also seit Kobane? Seit dem Sieg in Kobane? Oder schon, es war eigentlich schon früher, gab es schon den Ansatz?
Nein, es ist jetzt seit 5 Jahren existiert die Region. Also existiert die Region als solche mit dem Aufbau der Selbstverwaltungsstrukturen.
Und wie groß kann man sich das vorstellen? Ich meine, das ist an der türkischen Südgrenze entlang zieht sich der Streifen bis hin zur iranischen Grenze nach Osten. Und die Zone ist etwa, ja, also Erdogan möchte eine 30 Kilometer Schutzzone. Aber ich glaube, das Gebiet, in dem das Rojava-Experiment stattfindet, in dem die Kurden versuchen, ihre gesellschaftlichen Vorstellungen umzusetzen, das ist breiter als 30 Kilometer. Das geht weiter ins syrische Gebiet hinein.
Ja, das definitiv. Also es sind ja mittlerweile zahlreiche Städte hinzugekommen, also die eben auch vom IS befreit worden sind und die auch dazu, also mit denen hat es Treffen gegeben oder es hat Versammlungen gegeben, Volksversammlungen gegeben in den unterschiedlichen Städten, nachdem sie vom IS befreit worden sind und es ist ihnen eben der Gesellschaftsvertrag vorgestellt worden und sie konnten daraufhin eben entscheiden, ob sie sich an der demokratischen Föderation, also oder an dem Konzept demokratischen Konföderalismus beteiligen oder nicht. Weswegen ja auch dann dieses Modell der Demokratischen Föderation Nordsyrien auch etabliert worden ist. Und das sind also klar im Norden, das sind halt die Städte Derik, Derbesir, Kamishlo, Terbesir, Sedekani, Amude, Kobani, Gürespi, also erst Gürespi, dann Kobani und Afrin, die sich daran beteiligt haben. Aber wenn man dann halt weiter im Süden geht, kommen halt hinzu Hasake, Manbij, mittlerweile eben Raqqa. Städte, die eben bekannt sind, dass sie befreit worden sind. Und es gibt immer auch ein Gebiet in Aleppo, was befreit ist und was sich eben auch nach diesem Modell mitorganisiert.
Du hast früher schon mal erwähnt, dass dieses Modell auch große Anziehungskraft auf arabische, aramäische und andere Bevölkerungsanteile hat. Welche sind das noch und inwiefern wirkt sich diese Anziehungskraft aus? Einmal herrscht ja Frieden in der Region. Das heißt, Rojava hat eine Insel des Friedens geschaffen inmitten dieser Hölle im Nahen Osten. Aber es gibt ja auch offenbar die anderen Umgangsformen, die Selbstverwaltung, die eine große Attraktivität auszuüben scheint.
Ich fand spannend diesen Prozess nach der Befreiung von Manbij, als es dann eben darum ging, ob Raqqa auch befreit werden soll oder nicht. Und die Selbstverteidigungskräfte, also sowohl SDF als auch YPG/YPJ, haben halt immer nur Städte befreit, wenn die Bevölkerung das tatsächlich auch wollte. Das heißt, bevor Raqqa befreit wurde, hat es Gespräche gegeben mit den 24 Clan-Chefs von Raqqa. Es ist das Modell des demokratischen Konföderalismus vorgestellt worden. Es ist der Gesellschaftsvertrag vorgestellt worden und es ist halt darüber diskutiert worden, wie in Raqqa vorgegangen werden kann. Viele von diesen Familien, also hat es eben auch Angehörige gegeben in den Flüchtlingscamps, die sich gerade in der Region Nordsyrien, Rojava, befunden haben. Und über die sind dann eben genau diese Gespräche vereinbart worden und eben auch von der Kantonsverwaltung von Kobani, beziehungsweise heute nennt sich das Kanton Filat. Da sind eben Gespräche geführt worden und waren sehr begeistert von diesem Projekt und haben gesagt, das ist eigentlich die traditionelle Art und Weise, wie wir immer schon miteinander gelebt haben. Dass eben zwischen den Familien auch die Schwierigkeiten auf den Tisch gelegt wurden, man halt sich zusammen getroffen hat, das miteinander besprochen hat und so eben auch Lösungen entwickelt worden sind. Und genau diese Begeisterung dafür ist dann nachher nochmal von den USA oder Vertreterinnen der USA abgefragt worden, die eben auch anbieten wollten für die arabischen Stämme, von Raqqa, wie sie Raqqa unterstützen können oder dass sie halt auch planen, Raqqa zu befreien, was ihre Meinung dazu ist. Und dann haben die arabischen Stämme gesagt, naja, wir haben ja sowieso schon mit den Selbstverteidigungskräften gesprochen. Das ist ein Modell, was für uns in Frage kommt. Wir brauchen keine weitere Hilfe. Das ist ein Modell, was wir mit denen verabredet haben und dem wir eben auch zustimmen. Also das heißt, gerade mit Bekanntwerdung der Region oder der Selbstverwaltung in der Region und auch dem Bemühen von unglaublich vielen Kräften in dieser Region tatsächlich Frieden aufzubauen, auch viele alte Konflikte aufzuarbeiten. Teilweise gibt es zwischen manchen Familien noch Blutfäden oder eben andere Konflikte oder also vielleicht nicht bis zu dem Ausmaß von Blutfäden, aber eben auch andere Konflikte und da merkt man einfach eindeutig, dass viele von den arabischen Menschen aus Syrien mit dem Kennenlernen dieses Modells auch ein sehr starkes Vertrauen in dieses Modell entwickelt haben und sehr begeistert sind von dem Modell und einfach auch ihren Platz in diesem Modell mitfinden. Und es hat ja auch von Anfang an für die Revolution von Rojava auch arabische Stämme gegeben, die Revolution mit befördert haben. Also sicherlich sind die treibende Kraft immer die kurdischen Kräfte gewesen, die ja auch die längste Erfahrung in einem Freiheitskampf haben, also 40 Jahre Erfahrung haben in einem Freiheitskampf. Aber eben viele verschiedene arabische Stämme auch gesagt haben oder auch die christlichen Kräfte wie die Sotolo-Kräfte, die eben gesagt haben, das ist aber eigentlich auch unser Ziel und deswegen ist genau diese Revolution auch von Anfang an eben gemeinsam durchgeführt worden.
Ja, wenn ich dich richtig verstehe, dann gibt es zwei Aspekte dieses Freiheitskampfes. Einmal ist es historisch in der Türkei durch die immer neuen Provokationen durch türkische Regierungen, auch Erdogan, dann so gewesen, dass die Kurden sich verteidigen mussten, militärisch. Aber die Freiheit, von der du jetzt hier sprichst, ist ja eher eine psychologische, eine menschliche Freiheit, die sich entwickelt in einer menschlichen Gesellschaft, in der gleichberechtigter und würdevoller Umgang miteinander herrscht, wo eben diese Ausbeutung und der Diffamierung anderer dann endlich einmal wegfällt. Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Ja, nee, das sehe ich genauso. Also das, was halt interessant ist, ist nicht nur zu sagen, wir sind gegen dies oder gegen das oder gegen jenes, sondern das, was halt vor Ort in Rojava einfach passiert oder in Nordsyrien passiert, ist eine sehr tiefgreifende Auseinandersetzung damit, woher kommen denn eigentlich Abhängigkeitsverhältnisse und wie ist es möglich, diese Abhängigkeitsverhältnisse zu überwinden. Und das hat eher eine sehr, sehr breite Dimension. Das hat natürlich die Dimension, wie sind Menschen sozialisiert, also wo es zum Beispiel auch Unterschiede gibt zwischen Frauen und Männern, aber auch zwischen den Ethnien Unterschiede gibt oder den Religionen Unterschiede gibt. Was ist ihre Geschichte, was auch nochmal das Verhältnis von Menschen zueinander ausmacht. Also gerade, weil es ja sowohl das Massaker an den Armeniern und den Christen in der Türkei gegeben hat, wo zum Beispiel anfänglich ja Kurden auch dabei gewesen sind. Also diese Angst von den christlichen Gruppen in Nordsyrien zu überwinden, das ist zum Beispiel auch eine sehr starke Friedensarbeit, die gemacht worden ist. Gleichzeitig aber auch Bedenken von gegenüber Arabern bzw. Muslime, weil es da auch viel Assimilationsangriffe gegeben hat, um die Menschen eben entweder in den arabischen Nationalismus mit also zu implementieren oder eben religiös, einfach es ja auch viele Kriege gegeben hat, damit die eine Gruppe eben sich dem Christentum oder dem Muslimtum anschließt. Solche Kriege hat es gegeben und das wirkt natürlich bis heute in die Vielfalt dieser Gesellschaft nach. Und da gibt es viele Bedenken, Schwierigkeiten, Empfindlichkeiten, die es einfach sehr sorgsam aufzuarbeiten gilt. Und je sorgsamer die aufgearbeitet werden, desto stabiler wird eben auch die Gesellschaft. Und die Aufarbeitung findet eben immer in der Auseinandersetzung mit Macht statt. Also wie wird eben Macht aufgebaut? Was könnte eine Alternative dazu sein? Also was bedeutet denn demokratisches, vielfältiges Miteinander? Da wird sich eben sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und das hat schon in ganz vielen Punkten eine unglaubliche zu einem unglaublichen Erfolg auch geführt.
Also diese demokratische Struktur ist in diesem Falle tatsächlich ja eine Rätestruktur. Das heißt, es gibt auf der untersten Ebene Straßenräte, dann gibt es auch Räte für Städte, in die Delegierte entsandt werden und so weiter. Räte für größere Gebiete und schließlich
Region,
gibt es
genau,
ja und schließlich gibt es ja einen Generalrat, dessen Wahl die jetzt noch erfolgen sollte im Januar, die noch nicht erfolgt wird. Die Wahlen zu den anderen Räten sind Ende 17 erfolgt. Und diese Wahl ist offenbar auch erfolgreich verlaufen. Es waren vorher auch schon immer Abgeordnete, aber jetzt hat eine offizielle Wahl stattgefunden. Das nochmal zu den demokratischen Strukturen. Und ich möchte noch mal eins hinzufügen, wenn man im Kontrast zu diesem Terrorvorwurf an Öcalan, der ja immer noch als Terrorist in Einzelhaft seit 15 Jahren, glaube ich, auf einer Insel unmenschlich abgeschirmt und isoliert wird, wenn man das sieht und wenn man sieht, was er für eine Theorie entwickelt hat, dann ist es auch interessant, man kann den Gesellschaftsvertrag, den er maßgeblich mitentworfen hat, auch lesen auf heise.de. Da ist er übersetzt, durchaus, also in wesentlichen Punkten ist er dort nachlesbar. Also das wäre nochmal ein Tipp, dass man da mal guckt und sich informiert. Von Terrorismus kann da wirklich keine Spur sein. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wenn man das liest, dann sind unsere Verhältnisse manchmal terroristisch.
Ja, das stimmt. Aber die Frage ist natürlich auch, wie sehr bemühen wir uns hier dazu, genau diesen Angriffen auf diese Strukturen, die uns alle auch hier sehr begeistern. Also wie sehr ist es uns eben möglich, die Strukturen dort vor Ort zu unterstützen und zurückkommen zu Afrin, eben genau dem etwas gegeben entgegenzusetzen. Ja. Also dem entgegenzusetzen, dass diese Angriffe eben gestoppt werden, beziehungsweise auch die Beteiligung von zum Beispiel deutscher Regierung für diese Angriffe zu stoppen und eben dem etwas entgegenzusetzen. Also ich denke, da ist notwendig, dass wir einfach auch noch wesentlich aktiver sind. Es ist ein Hoffnungsmodell, was dort in der Region existiert. Es ist ein Modell, was Freude macht, was deutlich macht, was in Menschen steckt, was Menschen leisten können, was Menschen aufbauen können, trotz aller Repression unter widrigsten Umständen. Also das heißt, diese Menschlichkeit, die auf der einen Seite natürlich im Kampf gegen den IS besteht, besteht eben auch in diesem Aufbau. Und das, denke ich, ist etwas, was es zu schützen gilt oder was es zu verteidigen gilt. Und ich denke, da haben wir als diejenigen, die international auch begeistert sind von solchen Projekten, basisdemokratischen Projekten, auch die Aufgabe, wirklich eine stärkere Unterstützung zu organisieren. Es gibt jetzt mehrere Kampagnen, die durchgeführt werden. Mhm. Also das eine ist nochmal eine Kampagne, eine Unterschriftenkampagne von Medico International in Deutschland, also gegen die Unterstützung oder gegen die Waffenexporte, die seitens deutscher Regierung geplant sind, und auch gegen die Aufrüstung der Leopardenpanzer.
Ja, ich will dazu nochmal sagen, die Kampagne heißt »Kein Panzerdeal mit der Türkei« und ist zu finden unter medico.de, ganz einfach, Medico mit C.
Genau, dann gibt es einfach jeden Tag ja auch Aktionen, hauptsächlich organisiert von der kurdischen Community. Die Aktionen sind sowohl auf ANF Deutsch, aber auch auf der Internetseite von Jivaka Azad zu finden. Und ich denke, es können viele Initiativen ergriffen werden, seinen Protest auf der Straße oder mit anderen Mitteln kundzumachen. Die Unterschriftenkampagnen sind die einen Sachen. Es können Bündnisse, Aktivitäten, Aktionen gegründet werden. Dazu gab es auch einen sehr schönen Aufruf von NAVDEM, in dem auch nochmal so unterschiedliche Anregungen sind von Dingen, die eben organisiert werden können oder gemacht werden können.
Kannst du nochmal sagen, was NAVDEM ist?
NAVDEM ist, das sind die demokratischen Zentren der kurdischen Communities in den unterschiedlichen Städten. Also das, was manchmal so gemeinher Verein genannt wird von der kurdischen Bevölkerung. Das sind eigentlich Navenden Demokratik, also demokratische Gesellschaftszentren.
Ja, wir haben in Hannover auch eins. Überall in verschiedenen Städten gibt es da solche Zentren mittlerweile. Ne?
Die organisieren sich aber auch in einem Dachverband, in einem Netzwerk. Und da gibt es einfach auch regelmäßig Informationen sowohl über die aktuelle Lage als aber auch über Kampagnen, die eben organisiert werden.
Ja, wir müssen unsere Regierungen zwingen, von unten her Darstellung zu nehmen. Denn Schweigen ist hier Mittäterschaft und die internationale Diplomatie schweigt zurzeit noch. Das ist das Problem. Frankreich hat sich hervorgetan mit einer Initiative, den Fall vor die UNO zu bringen. Und da hat sie sofort von der Türkei die Warnung gekriegt, das würde betrachtet werden als eine Beeinträchtigung türkischer Sicherheit. So in dieser Form, also so eine Kampfansage. Was haben wir sonst noch für Möglichkeiten? Ich habe jetzt mal bei heise.de einen Kommentar gelesen von einem Gerrit Wustmann, der sagt, wenn der deutsche Außenminister bei seinem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Cavusoglu derartige Deals aushandelt, die dazu führen, dass kurdische Zivilisten unter dem Beschuss deutscher Panzer stehen und er gleichzeitig die Einhaltung der Menschenrechte anmahnt, dann macht er sich restlos unglaubwürdig und degradiert die Menschenrechte zu einem verkümmerten Feigenblatt.
Ja, das ist schon richtig. Also ich meine, was ja auch wirklich unglaublich ist, ist, dass Erdogan diese Operation als Olivenzweig-Operation benennt, weil Olivenzweige bekanntlich ja eher die
Die Friedenstaube trägt den, ja.
Ein Symbol der Friedenstaube, ja. Des Friedens, der Hoffnung, der Gemeinschaft, ja. Des gemeinsamen Zusammenlebens, also bis hin zur Fruchtbarkeit bedeutet. Und das ist natürlich genau seine Sprachmethodik. Er hat den Journalisten im eigenen Land verboten, irgendetwas Positives über die YPG und auch über die PD zu berichten. Er hat sie dazu aufgefordert, diesen Krieg immer nur in seinem eigenen Land als einen Krieg gegen den IS darzustellen und eben auch nichts zu veröffentlichen, was nicht von der Regierung direkt bekannt gemacht worden ist. Keinen ausländischen Medien zu vertrauen. Also das heißt, er arbeitet da wirklich mit allen Mitteln, um diesen Krieg durchzuführen. Wobei, wenn es notwendig ist, so restriktive Mittel anzuwenden, bedeutet das ja auch, dass auch in der Türkei der Unmut sich gegen Erdogan wieder vergrößert und es damit eben auch möglich wäre, dort Unterstützungen eben auch zu finden. Es haben auch dort Proteste stattgefunden, also so wie auch in Deutschland jeden Tag Proteste in unterschiedlichen Städten stattfinden, denen man sich anschließen kann, hat auch in Istanbul haben Proteste stattgefunden und auch in anderen Städten haben Proteste stattgefunden. Also das heißt, es gibt immer noch sehr viele mutige Menschen, die wirklich auf die Straße gehen und sich dagegen wehren. Und ich denke, wir müssen uns vor allen Dingen zusammenschließen, also eine Solidaritätsgemeinschaft gründen, um gegen diesen Krieg in Afrin, aber auch um gegen die Politik, die eben von Deutschland gemacht wird, einzustehen und deutlich zu machen, dass für uns sowohl Rojava als auch ganz Nordsyrien ja eben auch gerade mit der Involvierung der arabischen Städte eine große Hoffnung ist, dass es für uns eine große Hoffnung ist, dass es für uns auch eine gelebte Utopie ist, dass es ein Widerstand ist, der uns alle beeindruckt und der eigentlich auch unsere revolutionären Träume ein Stück weit schon realisiert hat und genau das geschaffen hat, was wir uns einfach wünschen. Also das heißt, eine Alternative, ein revolutionäres Leben, ein demokratisches, gemeinsames, friedliches Leben in so einer Vielfalt. Und das, denke ich, das müssen wir auf die Straße tragen, in Wort, in Schrift, in allen Bereichen. Und dazu gehören sowohl die Forderung nach wie vor nach der Aufhebung des Verbots der PKK, die Aufhebung der Isolationshaft von Abdullah Öcalan und dessen Freiheit und eben damit auch wieder eine Schaffung für die Perspektive von Verhandlungen und Lösungskonzepten. Unbedingt die Einforderung von lösungsorientierter Politik, Friedenspolitik und nicht Kriegspolitik seitens der Bundesregierung. Und eben den sofortigen Stopp dieses Krieges. Das sind die Dinge, die wir definitiv fordern sollten und damit eben zum Beispiel auch bei den politischen Treffen, sei es jetzt Sochi oder Genf oder wie auch immer, die Einbeziehung der demokratischen Kräfte, die dort vor Ort vorhanden sind, die dort vor Ort diesen Friedensprozess mit ihrer Verteidigungsarbeit und dem gesellschaftlichen Aufbau angegangen sind. Das sind so die wesentlichen Punkte, wo ich denke, dass es einfach notwendig ist, dass wir das hier noch viel stärker gemeinsam auf die Straße tragen und auch überlegen, wie wir das hier gemeinsam, also auch hier in einer kollektiven Art miteinander auf die Straße tragen können, vielleicht auch Differenzen überwinden können unter eigenen Gruppen und so eben eine größere Stärke auch miteinander haben, das genau deutlich zu machen.
Ja, ich finde das schon einen hervorragenden Schluss. Maike, ich danke dir für das Gespräch und finde diesen Ausblick und gerade deine Aufforderung zum Schluss nochmal ganz wichtig.
Auch nochmal ganz herzlich bedanken für die Möglichkeit, in diesem Radio, in diesem freien Radio an dem Interview teilzunehmen. Ich finde es wichtig, dass es solche alternativen Medien gibt. Es ist für uns immer eine Möglichkeit, einfach auch wirkliche Informationen zu bekommen und deswegen danke für eure Arbeit und vielen Dank für alle, die zugehört haben. Wir sehen uns auf der Straße.
Und das war's für heute im Magazin International. Im Studio verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut. Tschüss.